Ja, guten Morgen alle zusammen. Ja, ich bin nervös, aber schön, dass ich heute hier predigen darf. Ja, zunächst muss ich mich entschuldigen, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Dann müsstet ihr sich mehr konzentrieren. Heute werden wir ein Thema diskutieren, wenn Gott uns nicht helfen kann. Wie wir als Christen in dieser Welt überleben können. Aber lasst uns zuerst beten. Lieber Gott, wir sind dankbar, dass wir heute einen Gottesdienst haben können. Wir wollen dein Wort lesen. Rede mit uns. Lass uns deinen Willen verstehen. Und verändere unser Leben nach deinem Willen. Im Namen Jesu beten wir. Amen. So spricht Gottes Wort aus Daniel 3, Vers 16 bis 18. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. So ist das Gottes Wort. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Ich bin sicher, dass die meisten von uns kennen diese Geschichte. Drei tapferen Jungen, Sadrach, Mesach und Abednego. Sie waren zusammen mit Daniel, Söhne Israels. Sie waren entweder aus königlichem Geschlecht oder von wichtigen Familien. Sie waren junge Männer, an denen keinerlei Makel sei und von schönem Aussehen. Außerdem, sie waren auch noch verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe. Also, sie waren jung, reich, gut, aussehend und klug auch noch. Ihnen fehlte gar nichts. Sie lebten glücklich und erfolgreich. Vielleicht verlieben sich auch schon viele Mädchen in sie. Aber ein Krieg war ausgebrochen. Was war passiert? Ein bisschen Geschichte. Israel befindet sich aufgrund seiner Lage immer mitten in Konflikt. Israel liegt mitten in der Supermächten zwischen Assyrien im Norden und Ägypten im Südwesten, zwischen Babylonien im Nordosten und Ägypten. 627 Assurbanipals, der letzte große assyrische König, starb. Assyrien, die Supermacht in dieser Zeit, war schwach geworden. Josia, König von Judäa, konnte Reform machen. 626, also ein Jahr später, Nabopolassar, also ein chaldäischer Gouverneur Südbabyloniens, riss die Herrschaft über Babylon. Dann gab es Krieg zwischen Babylonien und Assyrien. 612, Ninive, Hauptstadt von Assyriens, war durch Babylonier gefallen. Aber 610, Pharao Necho II. War König von Ägypten geworden. Als Untertan von Assyrien ging er 609 nach Norden an dem Strom Euphrat, um Assyrien zu unterstützen. Aber Josia, König von Judäa, zog ihn entgegen. Das heißt, Israel war pro-Babylonien gegen Assyrien und Ägypten. Josia fällt bei Megiddo, getötet durch Necho. Assyrien war nicht mehr zu retten. Aber Ägypten hielt dies für eine Gelegenheit zur vollständigen Unabhängigkeit. Und Ägypten könnte sich gegen Babylon durchaus behaupten. Aber dann wurde Nebukadnezar II., 605 König der Neubabylonien. Dann gab es einen großen Krieg zwischen Babylonien und Ägypten. Judäa wurde erneut aufgefordert, Partei zu ergreifen. Und Joachim stellte sich auf die Seite des Pharao Necho II., also auf der Seite von Ägypten. Unter Nebukadnezar griffen Babylonier Judäa an. Judäa war geschlagen und dann von 605 das erste Exil aus Judäa oder Südisrael nach Babylonien statt. Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego gehörten zu den Menschen in diesem ersten Exil. Was bedeutet das alles für Sadrach, Mesach und Abednego? Sie hatten fast alles verloren. Die neue Situation war eine große Katastrophe für sie. Sie waren Nachkommen des Königs und des Adels und hatten ein reiches und angenehmes Leben geführt. Sie hatten das alles plötzlich verloren. Sie wurden sogar Sklaven und nach Babylonien deportiert, weg von zu Hause. Der Zustand unseres Lebens kann auch ihren Lebensbedingungen sehr ähnlich sein. Sadrach, Mesach und Abednego mussten nicht nur Sklaven des Königs werden, sie lebten jetzt auch unter den Menschen, die ihren Glauben nicht teilten. Aber sie hatten beschlossen, in Toleranz zu leben und sogar sich der Regierung zu unterwerfen, die ihre Nation bereits eine Katastrophe gebracht hatte. Sie versuchten, ihre Arbeit gut zu machen. Von unten bauten sie ihre Existenz wieder auf. Bis endlich hatten sie gute Positionen als Beamte in der Verwaltung der Hauptprovinz Babel. Aber dann kam das Problem, als der König eine goldene Statue baute, um sie anzubeten. Der König befahl ihnen, die goldene Statue anzubeten. Ihre Existenz war erneut bedroht. Sie waren in Gefahr, alles zu verlieren, was sie haben, sogar ihr Leben. Manchmal ist unser Leben ihrem Leben sehr ähnlich. Viele Menschen um uns herum haben nicht den gleichen Glauben wie wir. Indirekt zwingen sie uns auch, ihre Prinzipien, ihren Wegen, ihren Gewohnheiten und ihren Willen zu folgen. Wenn wir ihre Forderungen nicht nachkommen, können wir Verluste vielleicht erleiden. Zum Beispiel, wenn wir an die Schöpfungstheorie glauben und nicht an die Evolutionstheorie. Oder wenn wir nicht nur an die Unfehlbarkeit der Bibel glauben, sondern auch an die Irrtumlosigkeit der Bibel, wie sie in der Erklärung Chicago geschrieben ist. Wir könnten vielleicht als zu extrem angesehen zu werden, sogar von vielen Evangelikalen heute, die ihren Glauben an die Irrtumlosigkeit der Bibel verlassen haben. Natürlich versuchen wir als Christen, freundlich zu denen zu sein, die nicht mit uns übereinstimmen. Wir versuchen auch, sie tolerieren zu können. Aber die Frage, inwieweit? Hier ist die Frage an uns. Inwieweit unterwerfen wir uns der Regierung und inwieweit tolerieren wir die andere? Das Wort Gottes sagte ja, und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen die untergesetzt sind, wie einer untergesetzt, damit ich die, welche untergesetzt sind, gewinne. Bedeutet das, dass wir unsere Christenheit wegen anderer opfern müssen? Wir vergessen, dass Paulus so weiter gesagt hat, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Das Wort wie bedeutet ja nicht gleich, sondern nur ähnlich. Paulus hat Gottes Gesetz nicht verletzt, weil er wie nicht ohne Gesetz war. da er unter dem Gesetz Christi stand. So die Grenze unserer Toleranz ist, wenn wir Gottes Wille verletzen sollen, dann ist Sünde die Grenze, die wir nicht länger tolerieren dürfen. Ebenso für Sadrach, Meshach und Abednego, sie haben alles toleriert. Aber wenn sie gezwungen waren, Götzen anzubeten, wussten sie, dass dies eine Grenze für sie war. Sie wollten Götzen nicht anbeten, und wenn sie alle, auch wenn sie alles verlieren konnte. Dies wurde eine Gelegenheit für ihre Freunde, sie durch ihren Glauben zu Fall zu bringen. Was sollten sie jetzt vor König Nebukadnezar nur tun? Selbst verteidigen? Streiten? Debattieren? Selbst rechtfertigen? Schauen wir uns ihre Worte an. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Wäre das nicht die falsche Strategie? Sollten sie nicht zumindest versuchen, Nebukadnezar ihre Position verständlich zu machen? Oder zumindest damit Nebukadnezar sie tolerieren könnte? Hier können wir viel von Sadrach, Meshach und Abednego lernen, nämlich nicht streiten oder selbst rechtfertigen zu müssen. Denn manchmal ist es nutzlos, wenn wir unsere Position erklären. Wir machen oft den Fehler, indem wir viel reden. Wir versuchen zu erklären und zu streiten. Am Ende sind wir selbst endlich auf der Suche nach menschlicher Anerkennung und versäumen es, Gott Treue, unsere Treue zu geben. Unser Problem ist, dass wir menschliche Anerkennung zu viel wünschen. Aber dabei suchen wir nicht mehr Gottes Wille. Manchmal müssen wir lernen, ruhig zu sein und auch zu schweigen. Wie Jesus sagte, gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Manchmal sollen wir von ihnen lernen, so in unserem Herzen auch zu sagen, es ist nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Wir müssen nicht nach menschlicher Anerkennung und Akzeptanz suchen. Sie können sich so verhalten, weil sie an Gott glauben. Für sie ist die menschliche Anerkennung ja nicht wichtig. Sie glauben an einen guten Gott, der sie nicht verlassen wird. Gott, der ihnen helfen will. Gott, der, wenn er ihnen helfen könnte, seine Hilfe für sie nicht zurückhalten würde. Unser Gott ist ein guter Gott. Er will uns helfen. Er will uns reichlich segnen. Er will unsere Krankheiten heilen. Die Bibel sagt ja, wer nur weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wenn Gott uns helfen könnte und diese Hilfe gut für uns wäre, dann würde Gott uns sicherlich helfen. Denn sonst hätte er gesündigt. Und wir wissen alle, dass Gott nicht sündigen kann und nicht sündigen will. Weil Sadrach, Meshach und Abednego an solchen Gott glaubten, konnte sie mutig sagen, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten, wird er uns erretten. Aber seltsamerweise sagten sie später, ob nicht. Also wenn er uns nicht erretten kann. Was bedeutet diese Worte? Glaubten sie nicht an den Gott, dem sie dienten? Oder hatten sie falsch verstanden, wer Gott ist? Hilft Gott uns etwa nicht immer? Ist Gott nicht allmächtig? Kann er nicht alles tun? Diese Frage wird häufig verwendet, um Gott in Frage zu stellen. Wenn Gott existiert, warum gibt es so viele Böses und Ungerechtes auf dieser Welt? Oder wenn Gott allmächtig ist, warum lässt Gott dann zu, dass sich das Coronavirus ausbreitet? Oder will er etwa mich nicht helfen, nur weil ich zu wenig Glaube habe? Im Garten von Gethsemane betete ja Jesus zum Vater: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Frage hier ist: Ist es denn unmöglich für den Vater, Jesus zu helfen? Die Aussage von Sadrach, Mesach und Abednego, dass Gott möglicherweise etwas nicht tun kann, beziehen sich nicht auf das Problem der Allmacht Gottes. Dies ist eine Frage der Unmöglichkeit Gottes, gerade aus seiner Liebe und Gnade etwas zu handeln. Als Gott die Welt erschuf, wollte er uns Menschen als seine Kinder erschaffen. Dafür hat er uns sein Ebenbild gegeben. Wenn nicht, dann sind wir Tiere oder nur Roboter. Aber dieses Ebenbild Gottes ist auch ein Risiko. Denn für eine unendliche Zeit weiß Gott, dass die Menschen irgendwann dieses Ebenbild Gottes zur Sünde nutzen werden. Nehmen wir an, ein scharfes Messer. Mit diesem Messer können köstliche Gerichte zubereitet werden. Aber solange dieses Messer existiert, wird irgendwann das Messer jemanden verletzen. Das Ebenbild Gottes ist etwas so Mächtiges, um so viele gute Dinge zu tun. Aber das gibt den Menschen auch die Fähigkeit, etwas zu wollen und Entscheidungen zu treffen, so dass sie auch Gott ablehnen können. Daher ist das Ebenbild Gottes ein Risiko. Und deswegen Sünde konnte auch nicht vermieden werden. Und Gott wusste das. Aus diesem Grund waren Gottes Erwählung und Vorsehung erforderlich, um diese Welt zu erschaffen. Dies bedeutet, dass Gott von allen möglichen Realitäten eine Realität erwählt hat, um diese Welt zu erschaffen. Es gibt eigentlich unendlich viele Möglichkeiten der Realität. Sie stattgefunden werden könnte. Aber aus diesen möglichen Realitäten hat Gott die beste ausgewählt. Obwohl die Sünde unvermeidlich ist, ist unsere Realität immer noch die beste Realität aller möglichen Realitäten. Weil Gott, der sie erwählt hat, der vollkommene und gute Gott ist. Wenn diese Realität die beste Realität ist, müssen wir verstehen, dass es Dinge gibt, die Gott zulassen muss. Zum Beispiel, wenn Gott darauf warten will, dass ein Dieb Buße tut, dann muss Gott einen Diebstahl zulassen. Gott muss zulassen, dass sein Wille in dieser Welt nicht geschehen kann. Wir wissen, dass Sünde nicht Gottes Schuld ist und Gott nicht für Sünde verantwortlich ist. Aber Gott muss zulassen, dass Sünde geschieht. Eine Frau, deren Ehemann gerade einen Schlaganfall hatte, sagte mir einmal, dass sie nicht mehr an Gott glauben könne. Denn wenn Gott existiert, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Sie sagte, sie sei wütend, Ungerechtigkeit in der Welt zu sehen. Ich sagte ihr, wusstest du nicht, dass Gott zorniger als du? Sie war schockiert, als ich ihr sagte, dass es Zeiten gab, wo Gott nichts tun könnte, als Sünde geschehen zu lassen. Aber gerade weil Gott gut und langmütig ist, muss er zulassen, dass Ungerechtigkeit, die eindeutig nicht sein Wille ist, auftritt, damit die Menschen die Möglichkeit haben, Buße zu tun. Aber wenn Gott Ungerechtigkeit zulässt, heißt das nicht, dass Gott nicht zornig ist. Nach einer Weile sagte sie, dass sie eine weitere Chance geben würde, an Gott zu glauben. Ich sagte ihr, dass sie nicht zu versuchen brauche, denn sie bestimmt enttäuscht sein werde, weil sie bestimmt immer noch Ungerechtigkeiten sehen werde. Ich sagte ihr, dass sie Gott nicht zwingen kann, das zu tun, was sie will. Wenn Gott tun muss, was sie will, dann muss Gott seine besten Pläne für den Willen dieser Frau opfern. Das bedeutet, dass diese Realität zu einer Realität wird, die nicht mehr die beste ist. Es gibt einen DC-Superhero-Comic-Figur namens Flash. Er konnte nicht akzeptieren, dass seine Mutter getötet wurde. Also rannte er in die Vergangenheit, um zu vermeiden, dass seine Mutter getötet wurde. Aber als er wieder zu seiner Zeit zurückkehrte, sah er, dass sich die Realität zum Schlechten verändert hatte. Schließlich hatte er keine andere Wahl, als in die Vergangenheit zurückzukehren und sich daran zu hindern, die Geschichte zu verändern. Und am Ende musste er seine Mutter sterben lassen. Wenn das ihre Bedingungen ist, um an Gott glauben zu wollen, dann sage ich zu ihr, dass sie nicht zu versuchen braucht, an Gott zu glauben, weil sie definitiv enttäuscht sein wird. Schließlich erkannte diese Frau, dass ein guter und allmächtiger Gott oft nichts tun könnte. Nicht, weil er nicht fähig ist und er erlauben muss, dass seine Wille nicht geschehen wird, weil er gut ist. Jetzt ist diese Frau eine Christin geworden. Hier sehen wir, dass die Worte von Sadrach, Mesach und Abednego keine Worte waren, die an Gottes Allmacht zweifelten. Aber dies ist genau eine Glaubenserklärung, die aus wahrer Erkenntnis Gottes und seiner Wahrheit geboren ist, wird. Es ist natürlich leicht zu sagen, dass es für sie leicht ist, das zu sagen, weil Gott endlich bewiesen hat, dass er ihnen hilft und sie rettet. Aber sie gaben ja diese Aussage ab, als sie noch nicht wussten, ob Gott ihnen helfen konnte oder nicht. Sie wussten ja noch nicht, was das Ende war. Gott hätte zulassen können, dass sie getötet wurden. Dieser Vorfall ändert unserem Leben. Gott hat uns nie versprochen, dass unser Leben als Christen ohne Schwierigkeiten sein wird. Gott hat niemals versprochen, dass er für seine Kinder keine Krankheit geben würde. Gott hat niemals versprochen, dass Christen Corona nicht bekommen können. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind wie die Israeliten während der Wüstenwanderung in das verheißene Land. In der Wüste können wir Hunger und Durst nicht vermeiden. In der Wüste können wir Schwierigkeiten nicht vermeiden. Wir sind zurzeit noch nicht im Himmel. In unserer Welt können wir möglicherweise viele Ereignisse erleben, die wir nicht wollen. Ungerechtigkeit, Krankheit, familiäre Probleme, Arbeitsprobleme und so weiter. So, wie können wir gegenüber allen diesen verhalten? Sadrach, Mesach und Abednego sagten, oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Wir können nicht verhindern, dass viele Dinge geschehen. Aber eine Sache, die notwendig ist, dass wir Gottes Güte und Gerechtigkeit nicht in Frage stellen. Wir müssen Gott immer treu bleiben und mit ihm alles durchzuhalten. Herr Jesus sagte, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Unser Herr hat nie versprochen, dass unser Leben immer angenehm ohne Probleme sein wird. Aber er verspricht, uns nicht zu verlassen. Er will bei uns sein, auch in unseren Schwierigkeiten. Wir sind in einer gefallenen Welt. Wir sind mitten in einer Wüstenwanderung. Wir gehen in das verheißene Land, in den herrlichen Himmel. Gott will es nicht versäumen, uns in den neuen Himmel und der neuen Erde zu bringen. Was Gott gerade von uns verlangt ist, dass wir treu bleiben, auch im Leiden. Abschließend möchte ich von Offenbarung 21 lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Lass uns beten. Geliebter Vater, unsere Herzen sehnen nach deinem neuen Himmel und deiner neuen Erde. Aber wir erkennen, dass wir uns immer noch in der Wildnis dieser Welt befinden. Gib uns Weisheit, wie wir in dieser Welt überleben können. Gib uns auch Kraft, um alle unsere Probleme und Schwierigkeiten gemeinsam mit dir tragen zu können. Hilf uns, dir immer treu zu bleiben, was auch immer in unserem Leben passiert. Wir wissen, dass du nie versprochen hast, dass unser Leben ohne Schwierigkeiten sein wird. Aber deine Begleitung, o Herr, deine Hilfe reichen uns. Wir möchten dir treu bleiben, bis wir den neuen Himmel und die neue Erde erreichen, bis wir mit dir vereint sind. Vielen Dank, Herr. Im Namen Jesus Christus beten wir. Amen.